Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph.
Heute geht es um das Thema Weiterbildungen. Um im Beruf so richtig weiterzukommen und auf dem Arbeitsmarkt auch attraktiv zu bleiben, sollte man sich als Arbeitnehmerin stetig weiterbilden. Angebote, die gibt es ja genug auf dem Markt. Aber wann und wie sollte man das eigentlich machen? Auf Arbeitszeit oder in der Freizeit? Und wer kommt dann für die ganzen Kosten auf? Rechtliche Antworten auf diese Fragen und noch viele mehr gibt es jetzt. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolph, was ist eigentlich im rechtlichen Sinn eine Weiterbildung?
Ja, das ist noch nicht einmal so ganz klar, weil im Obligationenrecht, wo es so der Kern des Arbeitsrechts geregelt ist, findet man dazu nichts. Man kann aber sagen, dass Weiterbildung eine Art strukturierte Weiterbildung im Bereich von bestehenden Fähigkeiten ist. Also es geht in der Regel nicht darum, dass man etwas völlig Neues erlernt, sondern dass man eigentlich auf dem schon Bestehenden, wo man weiss, kann aufbauen.
Wenn man jetzt so neu anfängt zu arbeiten und sich so muss einarbeiten, vielleicht auch in einem neuen Bereich, ist das auch schon ein bisschen eine Weiterbildung?
Das würde ich jetzt nicht als Weiterbildung bezeichnen, also die nötigen Fähigkeiten, damit ich an der konkreten Stelle tätig sein kann. Entweder muss ich die schon mitbringen oder es ist ein Teil von einer Einarbeitungsphase. Aber es wäre jetzt für mich, in meinem Wording neudeutsch gesprochen, noch nicht eine Weiterbildung.
Jetzt, Weiterbildungen führen ja immer wieder mal zu Knatsch zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer. Warum eigentlich? Es ist eigentlich Win-Win für beide.
Ja, auf den ersten Blick sieht das so aus und ist es vielleicht auch in vielen Fällen, aber sobald es, wie immer im Leben, sobald es ums Zahlen geht, wie kann es zu Streit führen, beispielsweise wenn jemand ausscheidet während der Weiterbildung oder kaum hat er sie abgeschlossen und er kündet oder sie kündet, dann ist es verständlich, dass da allenfalls gewisse Begehrlichkeiten aufkommen, dass man da gewisse Zahlungen kann, zum Beispiel zurückfordern.
Wir fangen das mal jetzt gerade direkt mit einem Beispiel an. Der Damian arbeitet schon seit 5 Jahren für eine Zürcher Informatikfirma. Er findet, dass jetzt der ideale Zeitpunkt wäre, um sich weiterzubilden, und er möchte gerne einen COS an der Uni Zürich machen. Als er seinen Chef aber fragt, sagt er bestimmt und klar nein. Die Firma die erlaubt ihm das nicht und er kann sich auch nicht daran beteiligen. Herr Rudolph, was kann der Damian jetzt machen?
Ja, es stellt sich natürlich primär die Frage, hat der Damian ein Recht auf eine Weiterbildung? Gibt es das? Und das ist eine einfache Frage, aber die Antwort ist erstaunlicherweise nicht so einfach. Also wenn man im Obligationenrecht anschaut, dort wo der Kern des Arbeitsrechts geregelt ist, dann findet man dort eigentlich nichts dazu. Klar ist es dann, wenn zum Beispiel im Arbeitsvertrag oder im Gesamtarbeitsvertrag entsprechende Versprechungen gemacht worden sind, dann hat er ein Recht darauf. Man kann versuchen, aus der Fürsorgepflicht von der Arbeitgeberin so einen Anspruch herzuleiten, aber man muss auch sagen, so richtig klar niedergelegt ist so ein Recht nicht. Also man kommt wie immer bei der Juristerei nicht um eine Einzelfallbeurteilung herum.
Ist schon erstaunlich, oder? So viel ist geregelt im Arbeitsrecht im OR, aber da sitzt wie nichts.
Ja, das ist so. Es gibt das Weiterbildungsgesetz, aber das ist relativ vage, wenn es darum geht, im Zusammenhang, wie weit müssen sich Arbeitgebende beteiligen. Dort ist eigentlich mehr die Rede von, dass sie die Weiterbildung fördern. Aber das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Was heisst schon fördern oder begünstigen? Ja, es ist so und das ist sicher ein Grund, warum so Weiterbildungsstreitigkeit eben immer wieder mal vor dem Gericht landet.
Das ist sicher auch ein schwieriger Punkt zum Ansprechen, bevor man den Arbeitsvertrag abschließt. Ich würde übrigens dann mal noch gerne eine Weiterbildung machen.
Sicher heikel. Gut, es gibt Arbeitgebende, die vielleicht finden, das spricht für einen Kandidaten, eine Kandidatin, weil sie offen sind für Neues. Aber es droht natürlich schon auch auf der anderen Seite, dass das Unternehmen findet, ja nein, jetzt soll er oder sie mal zuerst anfangen und nicht schon mit ersten Wünschen nach einer Weiterbildung auf uns zukommen.
Jetzt, Damian arbeitet ja im Informatikbereich, in einer Informatikfirma. Kommt es eigentlich darauf an, ob er möchte Weiterbildung im gleichen Bereich machen, also auch im Informatikbereich, oder im Finanzbereich, oder spielt das irgendwie eine Rolle, was für eine Weiterbildung er möchte machen?
Also ich denke, mindestens bei der Akzeptanz von der Arbeitgeberin spielt das sicher eine Rolle, weil eine Arbeitgeberin ist natürlich eher bereit, eine Weiterbildung zu unterstützen, wenn sie sich direkt etwas davon verspricht. Das heisst, wenn die Weiterbildung im Bereich gemacht wird, wo unter Job etwas bringt und nicht völlig etwas anderes. So gesehen hat das schon eine gewisse Bedeutung. die Frage, um was für eine Weiterbildung geht es.
Aber nur so, also nicht weitergehend?
Nein, also man kann nicht sagen, wenn es jetzt direkt mit dem Job zu tun hat, habe ich automatisch einen Anspruch auf Recht, auf Weiterbildung und sonst nicht. Also so eine strikte Abhängigkeit gibt es nicht.
Also der Damian findet, dass die Weiterbildung, auch wenn sie jetzt zum Beispiel nicht im gleichen Bereich ist, wie er schafft, sowieso auch der Arbeitgeberin zugute kommt, weil er sich natürlich auch persönlich weiterentwickelt. Und darum müsse jetzt die Arbeitgeberin ihn auch zwingend auch diese Weiterbildung machen lassen. Was zu Recht?
Ja, das wird Damian einen schwierigen Stand haben. Also nur weil er findet, eigentlich tut mir das gut und meine Chefin, mein Chef hat auch etwas davon. Aus dem heraus kann man nicht ableiten, dass ich automatisch ein Recht auf Weiterbildung habe.
Und wenn jetzt die Arbeitgeberin sich weiterhin weigert, die Zustimmung zu geben, kann der Damian zum Beispiel die Weiterbildung auch einfach in seiner Freizeit oder in den Ferien machen?
Ja, das ist mir klar. Also was er während der Freizeit macht, das ist seine Sache. Das gilt eigentlich auch für die Ferien. Es wäre dann eine kleine Einschränkung, wenn jetzt die Weiterbildung so erschöpfend ist, dass der Damian am Ende der Ferien völlig erschöpft und wieder an die Arbeitsstelle kommt. Dann ist es etwas anderes. Aber ich denke, die Fälle die sind ganz selten. Also an sich kann man das auch während der Ferien machen.
Und müsst ihr das bewilligen lassen?
Ich bin der Meinung, nein, weil das ist letztlich mein Bier, was ich mache während Freizeit, während Ferien. Und solange es nicht irgendwie Interessenkollisionen gibt mit der Arbeitgeberin, braucht man dafür keine Bewilligung.
Kommen wir zu weiteren praktischen Fragen rund um die Weiterbildung. In unserem Beispiel will ja der Damian immer noch ein CAS an der Uni Zürich machen. Herr Rudolf, was ist, wenn die Arbeitgeberin die Weiterbildung verweigert mit dem Argument von der Gleichbehandlung der Teammember? Also zum Beispiel, weil die Alina vor einem Jahr auch nicht ein COS machen durfte, darf der Damian jetzt auch nicht.
Das dünkt mich ein schwaches oder nicht das entscheidende Argument. Das ist eigentlich nicht eine Frage von Gleichbehandlung oder nicht. Die Frage ist einfach, hat der Damian einen Anspruch oder nicht? Und das muss man beurteilen nach dem Vertrag, nach dem Gesamtarbeitsvertrag oder vielleicht eben aus der Fürsorgepflicht kann man versuchen. Aber es ist nicht entscheidend, ob man das jetzt vorher der Alin bewilligt hat oder nicht.
Ja, also man hat keinen Anspruch auf Gleichbehandlung jetzt innerhalb des Teams oder wenn jemand anders eine Weiterbildung darf machen und man möchte selber auch, dass man dann auch darf.
Das ist sehr schwierig, bis man im Arbeitsrecht einen Anspruch aus Gleichbehandlung kann ableiten. Jetzt aus Sicht von Damian braucht es ziemlich viel. Also da sind Gerichte sehr zurückhaltend, dass sie aus dem heraus dann ableiten, ja, darum darfst du auch. Das wäre am Ende dann der Fall, wenn es eine feste Politik gibt und vielleicht schon viele andere das haben dürfen machen und der Damian der Einzige ist, wo nicht. Mhm. Dann kann man aus Gleichbehandlung etwas herleiten. Aber wenn es nur einzelne Personen sind, dann wird das nicht gelingen.
Jetzt, was wäre eigentlich, wenn der umgekehrte Fall würde vorliegen? Also der Damian würde gar keine Weiterbildung machen. Kann dann die Arbeitgeberin ihn sozusagen zu so einer Weiterbildung verdonnern?
Also wenn das vertraglich nicht abgemacht ist, und das ist meistens nicht abgemacht, dann würde ich sagen grundsätzlich nein. Es gibt aber Ausnahmen, nämlich dann, wenn es wirklich darum geht, um eine Weiterbildung, die jetzt im unmittelbaren Zusammenhang steht mit der Tätigkeit. Mhm. Also ich muss irgendeine komplizierte Maschine bedienen, und dazu ist nötig, dass ich halt einen 3-tägigen Kurs besuche beim Fabrikant, damit ich das kann, dann ist das zulässig. Also wenn es direkt mit dem Beruf verbunden ist, mit der Tätigkeit, würde ich sagen, ja. Aber sonst nur so halbwegs notwendig gewünschte Weiterbildung, die man eigentlich nicht braucht für den Job, dort finde ich, ohne vertragliche Grundlage kann man das nicht.
Jetzt hat ein Arbeitnehmer, also hätte der Damian auch eine Verantwortung, sich regelmässig selber irgendwie weiterzubilden?
Ja, das hat er in einem gewissen Rahmen, nämlich seine, wenn man so will, seine eigene Berufstauglichkeit. Also, dass er quasi die Voraussetzungen erfüllt, die man einfach erfüllen muss, damit man den Job überhaupt vernünftig ausüben kann. Das ist an sich in der Verantwortung von der Mitarbeitenden. So gesehen ist es schon so, dass die Mitarbeitenden selber ein gewisses Interesse haben, dass sie immer sozusagen auf dem Stand der Zeit sind und einigermaßen ihr Know-how schärfen tun.
Wie weit geht das? Also, dass er einfach seine Kenntnisse auffrischt oder muss Bücher lesen? Oder?
Ja, hängt natürlich sehr von der konkreten Tätigkeit ab. Eben, vielleicht kann das einmal ein Kurs sein, den man besucht, am Wochenende oder so. Es kann sein, dass man im Heimstudium solche Skills sich aneignen. Das hängt sehr davon ab. Wichtig ist einfach, Am Schluss muss ich einfach in der Lage sein, dass ich meinen Job ordnungsgemäß ausüben kann. Und für das bin ich grundsätzlich selber verantwortlich.
Jetzt gibt es ja Berufe, die haben sozusagen Weiterbildungspflichten, oder? Zum Beispiel Ärzte oder Piloten, wahrscheinlich, nehme ich jetzt einmal an. Die müssen sich wahrscheinlich dann auch zwingend selber sich das aneignen oder das besuchen.
Ja, also es ist vorgeschrieben, oder? Wenn das so ist, dann muss man das machen. Aber, und da haben wir jetzt eine klare Bestimmung im Arbeitsgesetz bzw. in der Verordnung dazu, Weiterbildungen, die die Arbeitgeberin anordnet oder die gesetzlich vorgeschrieben sind, die gelten als Arbeitszeit. Das ist explizit so vorgesehen.
Und das heisst?
Das heisst einmal sicher, dass diese Zeit muss angerechnet werden, zum Beispiel wenn es geht um die Berechnung der wöchentlichen Höchstarbeitszeiten. Und in der Regel bin ich der Meinung, wenn nichts anderes abgemacht ist, dann wird es sich dort in der Regel auch, weil es sich um Arbeitszeit handelt, auch um Zeit handeln, die muss entlöhnt werden, also entschädigt werden. Mhm. Aber wie gesagt, das gilt nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder von den Arbeitgeberin angeordneten Weiterbildungen, so klar nach dem Gesetz.
Kommen wir zu den organisatorischen Themen. Die Arbeitgeberin, die erlaubt es jetzt Damian doch, dass er den COS an der Uni Zürich machen kann. Und jetzt stellen sich eben einige organisatorische Fragen. Herr Rudolf, darf der Damian während seiner Arbeitszeit den COS besuchen?
Ja, das sollte man natürlich unbedingt miteinander abmachen. Also wenn die Arbeitgeberin das schon bewilligt, dann wäre es natürlich sinnvoll und wünschenswert, wenn in dieser Bewilligung auch geklärt wird, ob wir jetzt die Arbeitszeit einsetzen dafür oder nicht. Das ist am Schluss eine Frage von der Abmachung und das sollte man unbedingt machen, weil es ist klar, die Frage wird sich stellen. Wenn ich muss während der Arbeitszeit einen Kurs machen, dann stellt sich automatisch die Frage, darf ich gehen oder darf ich nicht.
Und wie sieht das rechtlich aus? Hat er ein Anrecht darauf, das während der Arbeitszeit zu machen?
Das ist für mich wieder entweder eine Frage von der Vereinbarung, wenn es abgemacht ist, oder wenn allenfalls solche Ansprüche sich aus einem Vertrag, aus einem Gesamtarbeitsvertrag oder vielleicht ausnahmsweise auch aus der Fürsorgepflicht ableiten.
Ja, was ist denn so üblich? Oder was haben Sie schon auf dem Tisch gehabt früher als Anwalt?
Ja, man sieht fast alles. Oder man sieht sehr grosszügige Lösungen, wo wirklich sämtliche Tage, die auf Arbeitszeit oder auf Arbeitstage fallen, von der Arbeitgeberin bezahlt worden sind, einfach als normale Arbeitszeit. Mhm. Aber man sieht auch Lösungen, wo das nicht so ist, wo man einfach sagt, ja, du kannst gehen, aber es ist nicht bezahlt, du musst das irgendwie als Arbeitszeit nachschaffen oder vielleicht auch einen Ferientag nehmen. Also da gibt es die ganze Bandbreite, hängt auch ein bisschen von der Firmenphilosophie ab. Es gibt Firmen, die sind da eher grosszügiger und andere sind eher zurückhaltender.
Ja. Jetzt, wie wäre das, wenn der Damian Teilzeit arbeiten würde? Okay.
Dann ist für mich klar, dass er sicher während der Freizeit sicher dann den COS besuchen darf, weil das ist seine eigene Angelegenheit, was er macht während dieser Zeit. Also wenn er am Freitag normalerweise nicht schafft, darf er am Freitag selbstverständlich den COS besuchen. Wenn halt, auch wenn nur Teilzeit, aber Arbeitszeit beansprucht wird, dann sind wir wieder im gleichen Resultat. Also entweder ist es irgendwo vereinbart, oder man kann es ableiten, vielleicht eben aus einem Gesamtarbeitsvertrag und sonst unbedingt zu empfehlen, dass man einfach da eine saubere Lösung trifft.
Und das Gleiche nehme ich an, gilt auch für das Thema Lernen während der Arbeitszeit.
Ja, also es scheint mir schon klar, das Lernen ist nicht erfasst in der Regel von so einer COS, soll ich sagen, Bewilligung von der Arbeitgeberin. Also ich würde sagen, im Normalfall darf eine Arbeitgeberin erwarten, dass das Lernen dann aber wirklich in der Freizeit gemacht wird oder am Wochenende. Also wenn Lernzeit auf die Arbeitszeit empfallen soll, dann muss da die Arbeitgeberin zustimmen.
Und Prüfungstag zum Beispiel?
Für mich das Gleiche. Auch dort ist es halt irgendwo auch ein gewisses Verständnis, das ich habe für Arbeitgeberin, die sagt, das kann nicht alles einfach nur auf Arbeitszeit gehen. Aber wiederum, das ist eine Frage von der Abmachung und darum kommen wir sicher noch darauf zurück, ist es sehr wünschenswert, dass man einfach eine saubere Vereinbarung trifft, was gilt dann während dem Weiterbildungszeitraum.
Jetzt gibt es ja meistens noch so relativ umfangreiche Kursunterlagen zu diesen COS-Lehrgängen. Wem gehören die eigentlich?
Also wenn der Damian den Kurs zahlt, wir kommen ja dann sicher noch zur Übernahme der Kosten, dann ist es sonnenklar, oder? Dann gehören die dem Damian. Wenn das Unternehmen den Kurs zahlt oder einen Teil zahlt, dann könnte man sich darüber streiten, oder? Ja, wem gehört es denn jetzt? Ich würde jetzt mal davon ausgehen, wenn nichts geregelt ist, es ist immerhin der Kurs, den der Damian besucht, dann darf man davon ausgehen, dass es seine Unterlagen sind. Aber ich würde empfehlen, auch das in eine saubere Weiterbildungsvereinbarung aufzunehmen.
Bei diesen CAS macht man oft entweder eine Prüfung oder auch eine Abschlussarbeit. Kann sonst der Damian verpflichtet werden, ein Thema zu wählen, das seine Arbeitgeberin sozusagen bestimmt?
Also wenn das nicht abgemacht ist, also es ist bewilligt worden, dass der Damian den CAS machen kann, dann kann die Arbeitgeberin nicht im Nachhinein noch kommen und sagen, du musst jetzt eine Arbeit machen, die im Zusammenhang steht mit deiner Tätigkeit bei uns. Aber man kann das natürlich im Voraus abmachen oder auch zur Bedingung machen für die Beteiligung an so einem Kurs. Und das ist ja noch halb verständlich, dass die Arbeitgeberin sagt, ja, wir würden uns gerne beteiligen, aber wir würden noch gerne sozusagen einen positiven Nutzen haben, wenn du dich doch würdest während dem Studium auch besonders mit unseren Bedürfnissen auseinandersetzen.
Der Damian freut sich, weil er die Ausbildung jetzt fix machen kann. Er ist aber unsicher, ob er sich diese Ausbildung überhaupt leisten kann. Herr Rudolf, wer zahlt eigentlich die Weiterbildung von Damian?
Ja, erstaunlicherweise, auch da gibt es Gesetz, leider kann man sagen, nicht eine so klare Antwort darauf. Für mich gibt es eine Art Zweiteilung. Also für all, wie soll ich sagen, Weiterbildungen oder vielleicht eher Einarbeitungszeit, muss man vielleicht eher reden, also wo nötig sind, damit ich meinen Job kann ausüben. Ich muss eine neue Maschine kennenlernen zum Beispiel. Oder wenn mich die Arbeitgeberin verpflichtet, eine Weiterbildung zu machen, dann sind das Kosten in dem Fall, wo die Arbeitgeberin muss übernehmen muss, das gehört zu einer normalen Einarbeitungsphase. Wenn es hingegen einfach um eine Weiterbildung geht, wir haben das Beispiel von einem CAS, weil einfach ein Mitarbeiter ein Bedürfnis hat, er möchte jetzt noch irgendwo im Umfeld von seiner beruflichen Tätigkeit noch ein CAS machen oder andere Ausbildung, aber es ist sein freiwilliger Entscheid, dann muss man sagen, dann bleiben die Kosten, wenn man nichts anderes abmacht, sind die von ihm zu tragen.
Auch wenn die Firma profitiert.
Auch wenn die Firma profitiert, das ist schon, meine ich, auch wenn es nicht klar gesetzlich ist, für mich ist das so. Eben wie gesagt, notwendige oder angeordnete Weiterbildungen, das wäre Sache von der Arbeitgeberin, aber nur nützliche Weiterbildungen, die vor allem im Interesse von Damian liegen, die muss er, wenn nichts anderes abgemacht wird, in einer Weiterbildungsvereinbarung, muss er selber tragen.
Wenn jetzt die Arbeitgeberin sich doch grosszügigerweise zu entscheiden, die Kosten zu übernehmen. Kann sie dann auch Bedingungen stellen? Und wenn ja, wo liegen eigentlich die Grenzen?
Ja, das kann man machen, weil wenn ich schon nicht verpflichtet bin, mich überhaupt zu beteiligen, dann ist es sozusagen als mildere Mitmaßnahme möglich, mich zwar zu verpflichten als Unternehmen, aber unter gewissen Bedingungen. Und da kommen wir sicher noch darauf zurück. Es geht vor allem darum, wenn zum Beispiel eine Prüfung nicht bestanden wird, Kurs abgebrochen wird oder kaum ist abgeschlossen, kündet der Damian, das sind so die Tatbestände. Und das ist sicher zulässig. Eine andere Frage ist dann, gibt es irgendwo eine Grenze? Die gibt es sicher. Also wenn es eine Rückzahlungsvereinbarung gibt, wo ich noch während 10 Jahren muss zurückzahlen, wenn ich irgendwann auch nur versuche, eine neue Stelle zu suchen, dann würde das sicher zu weit gehen.
Jetzt stellt sich die Frage, was gehört eigentlich alles zu diesen Kosten? Also wir haben vorhin über Kostenübernahme geredet, sicher mal primär vom CAS, vom Kurs selber, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Kosten, die anfallen, Zugbillett, Unterkunft, Verpflegung, Bücher.
Ja, und eigentlich auch noch der Lohn, oder? Wo auch noch anfällt, oder? Wer übernimmt das? Und da einmal mehr, es ist eine Frage von der Vereinbarung. Also wenn es ein Beispiel wieder von CAS von Damian, wo er eigentlich vor allem im Eigeninteresse macht und das Unternehmen das nicht von ihm verlangt, dann sind grundsätzlich all die Kosten von ihm zu übernehmen. Aber eben, in einer Vereinbarung kann man dann abmachen, dass zum Beispiel das Unternehmen Kurskosten ist sicher das naheliegendste, aber sehr an sich auch zulässig, dass man Unterkunft, Pflegebücher oder was auch immer abmacht. Aber man muss sich finden in einer Vereinbarung.
Kommt es dann eigentlich darauf an, um was für eine Weiterbildung es sich handelt? Also ob der Arbeitnehmer nachher einen Titel hat, zum Beispiel einen CAS und so weiter. Also kommt das irgendwie, muss man das berücksichtigen?
Ich finde, es kommt nicht darauf an. Die Frage ist einfach, ist es geschuldet oder nicht? Muss sich die Arbeitgeberin verpflichten oder nicht? Und das ist sie an sich nicht, wenn sie es nicht anordnet oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder ähnliche Tatbestände. Man muss aber sagen, wir kommen auf das zurück bei den Rückzahlungsverpflichtungen. Es gibt Gerichte, die teilweise entschieden haben, dass so Rückzahlungsverpflichtungen nur gültig sind, wenn einem Mitarbeiter ermöglicht wird, einen Titel abzuschliessen. Also, dass er wirklich etwas Bleibendes davon hat. Das ist eine kleine Einschränkung.
Spannend. Und kann dann der Damian auch zum Beispiel, wenn ihm das alles zu blöd ist, auf so eine Beteiligung von der Arbeitgeberin verzichten und die Kosten einfach alle selber tragen? Auch keine Weiterbildungsvereinbarung unterschreiben, nichts, weil er halt eben möchte unabhängig bleiben.
Ja, das ist möglich. Ist natürlich nicht das, was sich der Damian wünscht. Aber wenn alle Stricke reissen und ihm das wichtig ist und er auch nicht unbedingt einen Rechtsstreit will suchen mit der Arbeitgeberin, dann kann er das machen. Wenn es jetzt würde um Einarbeitungszeit gehen, wo eindeutig die Arbeitgeberin müsste übernehmen, dann müsste man sagen, dann sind das eigentlich Kosten, die in jedem Fall die Arbeitgeberin muss übernehmen. Aber sonst, ja, muss man sagen, eben, es ist sicher nicht das Ziel, das Damian vor allem verfolgt, aber er hat immerhin als letzte Möglichkeit, hat er die, dass er einfach das selber halt finanziert.
Wir haben es viel gehört rund um Weiterbildungen. In unserem Beispiel kommt der Damian jetzt so eine Weiterbildungsvereinbarung von seinem Arbeitgeber vorgelegt über. Herr Rudolf, ganz grundsätzlich, warum ist so eine Weiterbildungsvereinbarung wichtig?
Ja, wir haben ja vorher gesehen, dass es so klare gesetzliche Regeln fehlen, wo so ganz klar sagen, wann muss sich eine Arbeitgeberin beteiligen, wann nicht. Und wenn es einfach klare Regeln nicht gibt, dann ist es hilfreich, wenn Parteien dafür sorgen, dass es klare Regeln gibt. Und darum ist es sehr zu empfehlen, dass man sich da eben auf eine Vereinbarung verständigt. Im Prinzip geht es vor allem darum, Klarheit zu schaffen und Streit möglichst zu vermeiden.
Und das ist wie so eine Art ein Zusatzvertrag? Oder was ist das, wenn man sich das vorstellt?
Ja, das ist in der Regel ein zusätzliches Dokument. Also ist meistens nicht im eigentlichen Arbeitsvertrag drin, sondern man macht eine Zusatzvereinbarung. Das ist problemlos möglich. Also das ist einfach ein zweites Vertragsdokument, wenn man so will. Es ist sicher zu empfehlen, dass so Vereinbarungen schriftlich getroffen werden. Nur schon darum, damit man sich überlegt, was man wirklich abmacht, damit es auch beweisbar ist oder damit man auch etwas in der Hand hat. Und vielleicht ein Punkt, der erwähnenswert ist, ist die Frage vom Abschluss von dieser Vereinbarung. Warum? Es gibt Gerichtsurteile, die sagen, so eine Vereinbarung müsse vor Beginn von der Weiterbildung abgeschlossen werden, damit sie gültig ist. Mhm. Ich sehe das zwar nicht so, das erleuchtet mir nicht ein, warum man sich nicht auch nachher darauf einigen soll, aber es gibt die Rechtsprechung. Also darum wäre es empfehlen, dass man sie also schriftlich macht und bevor die Weiterbildung anfängt.
Jetzt, was muss eigentlich alles in so einer Vereinbarung drinstehen? Was ist der minimale Inhalt?
Also es sollte sicher drinstehen, um welche Weiterbildung das sich handelt, also eben in unserem Beispiel der COS an der Uni Zürich beispielsweise. Dann wichtig natürlich, welche Kosten genau übernommen werden. Das sind es Kurskosten, die ganzen, die Hälfte, ein Anteil. Sind es eventuell eben für Unterkunft, Lehrmaterialien, solche Fragen. Dann auch, ob der Lohn gezahlt wird, also ob die Arbeitszeit oder beziehungsweise die Weiterbildungszeit als Arbeitszeit gilt. Dann, was passiert, wenn Weiterbildung abgebrochen wird oder eine Prüfung nicht bestanden wird. Oder wenn der Damian kurz nach dem Abschluss die Stelle kündet oder ihm gekündet wird, ob dann allenfalls eine Rückzahlungspflicht besteht. Das sind so für mich der Kern, der reingehört.
Dann gehen wir sich jetzt mal Punkt für Punkt nochmal detailliert durch. Ich gehe als erstes zu der Übernahme der Kosten. Was ist zum Kostenpunkt wichtig noch zu erwähnen?
Also es müssen sicher möglichst präzise umschrieben werden Kurskosten. Und ich würde bevorzugen, dass wirklich ein konkreter Betrag genannt wird. Das kann man ja in der Regel, ist ja klar, wie viel der Kurs kostet. Oder vielleicht ist es dann nur die Hälfte oder ein Drittel, aber dass einfach drin steht, Franken X, damit man da nicht muss diskutieren muss. Weil sobald man einfach sagt, die Kosten des Kurses XY, ist schon das Interpretationstor offen. Ja, ist jetzt welcher Kurs ist genau gemeint gewesen und ist es mit Mehrwertsteuer oder ohne und all das Zeug. Also es sollte ein fester Betrag sein. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste in Bezug auf die Kosten. Und welche? Also sind es nur Kurskosten oder zum Beispiel auch Unterkunft, Bücher, Materialien, Reisespesen zum Beispiel?
Jetzt zur Lohnfortzahlung während der Ausbildung. Muss das auch explizit in dieser Klausel drinstehen?
Das würde ich unbedingt machen. Da wird zum Teil gesündigt. Also für mich gehört das unbedingt rein, dass die Frage geklärt wird, ob die Zeit, wo die Weiterbildung beansprucht, als Arbeitszeit angeschaut wird und zahlt ist oder nicht. Da wird eben wirklich zum Teil wird das vergessen in der Praxis. Ich habe sehr gute Weiterbildungsvereinbarungen gesehen, aber es ist kein Wort dazu gestanden, was ist jetzt dann während der Zeit als solches. Darum mein Tipp, unbedingt das klären.
Zu der Rückzahlungsklausel. Da steht jetzt in der Rückzahlungsklausel von Damian, dass der Damian die Kurskosten innerhalb 6 Jahren muss zurückzahlen. Herr Rudolf, ist das eine zulässige Regel?
Schwierig zu beantworten. Es geht ja da um die Länge der Dauer. Also wie lange kann man das einem Mitarbeiter zumuten? Oder wem muss man sagen, das ist jetzt übermässig, das knebelt ihn zu fest? Und wenn man so ein bisschen die Rechtsprechung schaut, dann findet man Entscheid 3 Jahre, vielleicht einmal 4 Jahre, ganz ausnahmsweise 5 Jahre, aber das sind wieder besondere Verhältnisse gewesen. 6 Jahre, dunkel mich, wird in der Regel zu lang sein. Ich würde auf 3 Jahre, vielleicht auf 4 Jahre maximal gehen.
Und was ist das Problem? Also ist doch eigentlich besser für den Arbeitnehmer, weil er dann weniger aufs Mal muss zurückzahlen?
Das kann man so sehen. Gleichzeitig geht es auch länger, bis er endlich ganz befreit ist vom Ganzen. Und man will, irgendwann will man wieder einen Schnitt haben. Vor allem auch darum, es geht auch um den Grundsatz von der Kündigungsparität, dass beide Parteien quasi beide eigentlich gleich schwerfällt zu künden oder nicht. Mhm. Ein bisschen vereinfacht gesagt. Und solange ich eben noch mit Rückzahlung rechnen muss, ist es mir ein Stück weit schwieriger zu künden als der Gegenseite. Und das ist ein bisschen der Hintergrund. Und es ist keine klare Rechtsprechung. Darum würde ich aber sagen, 3 Jahre wäre ich in der Regel damit zufrieden. Und vielleicht kann man noch ein Jahr mehr probieren, aber mehr würde ich nicht machen. Was aber auch wichtig ist, auch das steht niemand im Gesetz, mindestens ein Teil der Gerichte verlangt, dass der Rückzahlungsbetrag abnimmt, laufend abnimmt. Das heisst, wenn ich zum Beispiel nach einem Monat gehe, dann ist es vielleicht der gesamte Betrag, aber dass es nachher eigentlich degressiv abnimmt und dass ich am Schluss dann, wenn ich erst nach 2 Jahren und 11 Monaten gehe, dass es dann vielleicht nur noch ein kleiner Restbetrag ist. Also das wird zum Teil eingefordert.
Mhm. Muss dann der Damian schlussendlich alles auf einmal zurückzahlen, die Weiterbildungskosten, oder kann er eine Art wie eine Ratenzahlung verlangen?
Also wenn mal feststeht, wie viel das er muss zurückzahlen, und das hängt eben in der Regel davon ab, wie lange Zeit vergangen ist, dann steht der Betrag mal fest. Und dann ist es eine Frage von der Abmachung. In den meisten Fällen ist dann die Gesamtrückzahlung vorgesehen. Mhm. Aber es ist natürlich möglich, dass man eine Vereinbarung trifft, dass das nicht Rate dann zurückgezahlt wird. Auch da wäre einfach zu empfehlen, man macht das am besten schon von Anfang an ab, nicht, dass es nachher Streit gibt darum, um die Frage von dieser Ratenzahlung.
Genau. Aber ich nehme an, wenn man dann nichts vereinbart, dann ist es wirklich, dann geht man davon aus, dass alles aufs Mal zurückzahlt.
Ja, mit dem, oder von dem muss der Damian ausgehen. Wenn das nicht abgemacht ist, dann ist es der Betrag geschuldet, der ganze.
Was gilt eigentlich, wenn der Damian muss die Prüfung wiederholen oder er bricht sie ab?
Etwas einmal mehr, wo unbedingt in die Vereinbarung kommen sollte. Wenn das nicht drin steht, dann ist man in einem grossen Interpretationsspielraum. Was hat man dann? Was gilt dann? Die Parteien haben irgendwie nicht daran gedacht, an diesen Fall zu regeln. Mhm. Darum, gute Vereinbarungen sollte das auch aufgenommen werden. Oder ob sich dann irgendwie zum Beispiel einfach die Rückzahlungsdauer verlängert, die Arbeitgeberin aber immer noch finanzieren tut, das könnte eine Lösung sein. Also genau der Fall, also Abbruch oder nicht bestehen von einer Prüfung, sollte geregelt sein. Kann natürlich auch für den Damian die weniger attraktive Lösung sein. Man sagt, ja, dann musst du alles zurückzahlen. Ist denkbar, wenn das so abgemacht ist. Man sollte sich einfach darauf verständigen. Mhm. Und zwar im Voraus.
Zum Zeitpunkt von der Auslösung von der Rückzahlung. Wann wird eigentlich eine solche Rückzahlungsverpflichtung von Damian ausgelöst? Ist es einfach bei Kündigung oder?
Ja, das ist eine anspruchsvolle Fragestellung, weil es stellt sich vor allem das Problem, ich denke, oder muss so sagen, wenn der Damian kündet, das ist, glaube ich, kann man sagen, der klassische Fall. In dieser Situation sollen so Rückzahlungsklauseln greifen, wie gesagt, abnehmen, je länger das er bleibt. Mhm. Wenn hingegen die Arbeitgeberin kündet, dann hat das so ein einen schalen Nachgeschmack, oder? Weil dann kann ja die Arbeitgeberin mit der eigenen Kündigung quasi die Rückzahlungspflicht auslösen. Das hat etwas, unjuristisch gesprochen, Ungerechtes. Mhm. Und da findet man dann, nicht im Gesetz direkt, aber man findet in der Literatur und in der Rechtsprechung Auffassungen, die sagen, also wenn die Arbeitgeberin kündet, dann müsste sie wirklich einen guten, begründeten Anlass haben. Sonst hat sie keinen Anspruch, auf das in Anspruch zu nehmen. Das ist, muss man sagen, ein bisschen Grauzone, weil es einfach nicht geklärt ist von der Rechtsprechung. Man kann aber das natürlich in der Vereinbarung klar regeln. Es kann lauten, dass beispielsweise die Rückzahlungsverpflichtung immer nur bei einer Arbeitnehmerkündigung geschuldet ist. Mhm. Nur dann und sonst nicht. Und dann ist es auch klar. Es ist ein bisschen eine Frage, wie weit die Arbeitgeberin bereit ist, entgegenzukommen. Mhm.
Sie haben vorhin geredet von einem begründeten Anlass. Was ist das zum Beispiel?
Ja, ist natürlich typische Juristensprache, oder? Es ist irgendwo zwischen einem wichtigen Grund, den braucht es für eine fristlose Entlassung, also dort muss etwas ganz Dramatisches passiert sein, und eigentlich gar keinem Grund. Normalerweise kann man im Arbeitsrecht künden, ohne es einen besonderen Grund haben. Und der begründete Anlass ist irgendwo dazwischen. Das heisst, es muss schon irgendwo vom Arbeitnehmer, jetzt in dem Beispiel, zu verantworten sein, zum Beispiel durch eine nicht so gute Arbeitsleistung, vielleicht, dass er einmal mehrfach vielleicht unhöflich auftreten ist, dann kann das länger, aber es muss irgendwo ein Mehr sein, als einfach nur irgendeine Zufälligkeit, die passiert ist im Unternehmen. Aber es ist noch etwa ein Streitpunkt, wenn begründet, wenn nicht.
Wir haben ja vorher eben über das Nichtbestehen von der Ausbildung oder den Abbruch geredet. Kann dann zum Beispiel die Arbeitgeberin die Kosten auch zurückverlangen, wenn der Damian die Ausbildung nicht besteht oder abbricht?
Also ich finde ja, im Grundsatz ist das so. Vorausgesetzt, das ist klar so abgemacht in der Vereinbarung und das wird auch so gemacht. Nicht immer. Es gibt Arbeitgeber, die sind da grosszügiger, aber es gibt zum Teil so Rückzahlungsklauseln, die direkt anknüpfen, dass nicht bestehen oder vom Abbruch von der Vereinbarung. Der heikelste Fall ist vielleicht dann, wenn der Damian die Prüfung nicht besteht, weil er von der Arbeitgeberin überlastet wird. Dann könnte man sagen, dann ist die Arbeitgeberin ein Stück weit mitschuld, dass es zu dem Abbruch oder zu dem Nichtbestehen gekommen ist. Und damit hat sie ein Stück weit selber eine Art Rückzahlungsverpflichtung zu verschulden oder zu verantworten. Aber das ist ein Spezialfall. Im Normalfall muss ich sagen, wenn das sauber vereinbart ist, dann ist es so, dann führt es zu Abbrechen oder das Nichtbestehen von zu einer Pflicht von der Rückzahlung.
Was ist, wenn der Damian krank wird, also unverschuldet?
Und er deswegen die Prüfung nicht besteht oder nicht kann absolvieren. Ja, dort ist für Damian nicht die ideale Lösung, meine ich. Wenn nichts anderes abgemacht ist, dann denke ich mich in Bezug auf die Rückzahlungsverpflichtung, ist das in seinem Risiko. Also wenn er die Prüfung nicht besteht oder muss abbrechen, dann wird es im Schwerfall können, nicht müssen zurückzahlen.
Vielleicht als Letztes schauen wir die allgemeinen Grenzen oder Schranken an von der Zulässigkeit von so einer Vereinbarung. Was ist eigentlich, wenn in dieser Ausbildungsvereinbarung inhaltlich eben so eine Grenze überschritten wird? Was passiert dann?
Dann müsste zuerst mal jemand quasi das auch hinterfragen. Dann würde sich wahrscheinlich der Damian verweigern, die Rückzahlung zu leisten, weil er sagt, das ist übermässig, das sind zu viele Jahre gewesen. Und dann müsste rein rechtlich dann die Arbeitgeberin klagen, oder, auf Rückzahlung von dem Betrag. Und dann würde das Gericht müssen beurteilen, ist jetzt die Weiterbildungsvereinbarung rechtmässig oder nicht. Und wenn sie dann zum Schluss kommt, sie ist übermässig, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sagt das Gericht, sie ist komplett unverbindlich zulasten vom Damian, er muss gar nichts zurückzahlen. Oder es ist durchaus auch möglich, dass das Gericht einfach reduziert und sagt, also wir dürfen das zum Beispiel auf eine zeitliche Dimension abbrechen, die halt dann noch zulässig ist.
Roger Rudolf, zum Thema Weiterbildungen, was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben können?
Also erstens, und vielleicht ein bisschen ernüchternd, ob es ein Recht gibt auf Weiterbildung oder nicht, das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Das hängt vom Vertrag ab, vielleicht vom Gesamtarbeitsvertrag, allenfalls einfach von einer Vereinbarung, wenn man es abgemacht hat. Also man muss da wirklich den Einzelfall anschauen. Das Zweite, wer muss es zahlen? Auch da haben wir gesehen, ganz wichtig, wie man es vereinbart. Grundsatz ist, für Weiterbildungen oder, muss sagen, ja, Ausbildungen in einem weiteren Sinn, die notwendig sind, damit ich den Job überhaupt ausüben kann, damit ich eine Maschine bedienen kann oder vom Arbeitgeber angeordnet sind, ist der Arbeitgeber verantwortlich. Für alles, was aber nur wünschenswert ist, wo vor allem ein Mitarbeiter dient, zum Beispiel der CAS, ist eine Sache vom Mitarbeiter. Und das Dritte, denke ich, ganz wichtig, man sollte eine Weiterbildungsvereinbarung treffen, schriftlich machen, bevor die Weiterbildung stattfindet und alles wichtige Regeln, also insbesondere was für Kosten, Rückzahlungspflichten und was ist Arbeitszeit und was wird als Lohn dafür gezahlt oder auch nicht.
Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, nämlich über Arbeitspause. Herr Rudolf, Welche sind dort so die brennendsten Themen aus rechtlicher Sicht?
Ja, es gibt gerade mehrere. Es stellt sich zuerst mal die Frage, was ist überhaupt eine Pause? Wie ist es, wenn ich nur einmal 2 Minuten schnell ein privates Telefon mache? Gilt das schon als Pause? Wie ist es mit der Arbeitszeit? Dann gibt es gesetzliche Vorgaben, also ab wie viel Arbeitszeit muss ich überhaupt eine Pause machen? Oder kann ich einfach sozusagen meine Pause am Feierabend früher nehmen und ich gehe dann einfach früher heim, geht das? Und dann gibt es Situationen, wo Leute während der Pause trotzdem noch irgendwie erreichbar sind, vielleicht per Handy oder sogar müssen am Arbeitsplatz bleiben. Sie können zwar irgendwie etwas essen, aber sie müssen am Arbeitsplatz sein. Ist das Pause, ist das nicht? Hat man Lohnsgut oder nicht? Das sind so wichtige und strittige Punkte bei der Pause.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph.